Zehntes Kapitel. Verdammt nochmal! Es ist das Mädchen im Bett neben mir. Ihr Gesicht ist elfenbeinweiß, die Haut ebenmäßig. Ihre Haare sind blond und glänzend, aber zerwühlt. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Bist du irre? Fragt sie mich flüsternd. Es tut mir leid, ich habe etwas gesehen. Wer bist du überhaupt? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Emily, sage ich, ich bin neu. Ja, das sehe ich. Ich heiße Sarah, falls du das noch nicht wusstest, und ich will schlafen. Sarah, etwa die Sarah? Das berühmte Model. Und jetzt liegt sie neben mir? Oh ja, welche Sarah denn sonst? Giftet sie mich an, und dann regt es sich in einem Bett gegenüber von meinem. Ein Mädchen kämmt sich die schwarze Lockenmähne aus dem Gesicht. Oh Mann, jetzt hast du auch noch weniger aufgeweckt, sagt Sarah energisch. Was? Fragt sie verschlafen. Dann dreht sie sich zu mir. Du halluzinierst, oder? Mach dir keine Sorgen. Das ist normal am Anfang, aber bei mir ist es schnell vorbeigegangen. Das hoffe ich. Noch begreife ich kaum, was mit mir geschieht. Plötzlich öffnet sich die Tür zum Schlafraum. Am Ende erkenne ich eine blasse Gestalt. Verdammt, ist das nicht? Flüstert Sarah. Ist das etwa Biko Clifton? Warum sagt mir keiner, dass der heute Aufsicht hat? Er geht durch die Reihen. An manchen Betten hält er an, beugt sich zu dem schlafenden Mädchen herunter und berührt es an der Stirn. Was tut er da? Frage ich Vinea leise. Er hilft denen beim Einschlafen, die du aufgeweckt hast. Sie streckt die Arme hinter den Kopf und legt sich auf das Kissen. Ist es besser so? Dann müssen wir heute Nacht nicht mit Halluzinationen kämpfen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, rutscht es mir heraus. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, durch eine einzige Berührung mein Bewusstsein zu verlieren. Chet hat das gemacht, aber damals habe ich es nicht kommen sehen. Wer sollte nicht wollen, dass Biko ihn berührt? Übermittelt mir Sarah. Scheinbar ist sie mit Gedankenübertragung schon bestens vertraut. Sie lächelt zum Zeichen, dass sie mitgehört hat, zieht ihre Decke zur Seite und positioniert sich so lasziv wie möglich auf der Matratze. Biko kommt bei Venia an und lächelt sie an. Sie lächelt zurück und nickt aufgeregt. Dann schließt sie die Augen und deckt sich zu. Sobald seine Hand auf ihrer Stirn liegt, senkt sich ihr Oberkörper langsamer auf und ab. Ihre Muskeln erschlaffen, bis ihr Arm taub von der Bettkante fällt. Biko hebt ihn auf und legt ihn neben sich. Biko hebt ihn auf und legt ihn neben sie. Dann ist er bei Sarah angelangt. Vielleicht solltest du sie vorziehen, sagt Sarah und deutet auf mich. Sie halluziniert. Sie hat richtig rumgeschrien deswegen. Nein, ich glaube, du bist zuerst an der Reihe. Und wird dir nicht kalt so ganz ohne Decke? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, sagt Sarah, aber sie zieht sich die Decke trotzdem halb über den Kopf. Die Enttäuschung ist hier anzumerken. Biko macht kurzen Prozess mit Sarah. Eine halbe Minute später schläft sie wie ein Stein. Jetzt sind nur noch wir wach. Und, wie geht es dir? Fragt er, während er sich an meine Bettkante setzt. Hast du dich von dem Schreck erholt? Biko, ich will nicht, dass du das mit mir machst, platzt es aus mir heraus. Er grinst. Wieso nicht? Hast du Angst? Nein, ich kann mir das einfach nur nicht vorstellen. Ich kann mir das nur einfach nicht vorstellen. Ich finde das unheimlich, verstehst du? Biko seufzt. Ja, klar, aber ich bin ganz vorsichtig und es tut nicht weh. Ich überlege, ich müsste mich nicht mit Halluzinationen rumplagen und irgendwann werde ich mich sowieso an das Gefühl gewöhnen müssen. Na schön, aber mach langsam. Klar, ich gebe mir Mühe, sagt Biko und lächelt. Er faltet eine Hand in meine, die andere gleitet zu meiner Stirn. Erst spüre ich nur einen kalten Druck, dann wird mir schwindelig und ich sacke immer tiefer in den Schlaf. Noch immer kann ich mir nicht vorstellen, gleich schon zu schlafen, aber dann wird mir sehr warm. Meine Gedanken beginnen keinen Sinn zu ergeben und dann bin ich ganz weg.
11. Kapitel. 11. Kapitel. Emily, aufstehen! Venia steht nur in einem Handtuch bekleidet neben meinem Bett. Wasser tropft von ihren nassen Haaren auf meine Decke. Morgensonne scheint durch hohe Fenster und eine Angestellte macht die Betten. Ich bin immer noch in diesem Vorbereitungscenter und erlebe, was ich mir nie hätte vorstellen können. Na, wie geht es dir? Gut, sage ich. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm gestern. Nein, irgendwie entspannend. Ich weiß, aber jetzt musst du aufstehen, sagt sie und nimmt meine Hand. An der Tür stehen mehrere Spinde nebeneinander. Vinia zeigt mir meinen und erklärt, wie ich ihn öffnen kann, indem ich nur meinen Namen denke. Darin befindet sich eine Garnituruniform. Der Stoff scheint aus 1000 einzelnen Fäden zu bestehen und das Sacris-Logo ist auf die Uniform genäht. Das Oberteil scheint meinen Körper automatisch in eine gerade Haltung zu bringen und im Spiegel sehe ich sehr elitär aus, abgehoben und respekteinflößend. Vinia hakt sich bei mir ein und führt mich auf den Gang hinaus. Aus dem Fenster sehe ich die Dünen bis zum Horizont im Licht der aufgehenden Sonne glitzern. Noch nie war ich so weit von zu Hause weg. Immer wenn ein Schüler vorbeigeht, höre ich es kurz rauschen, wie bei meinen Anfällen, nur lang nicht so stark. Trotzdem wird mir von den vielen Gedankenströmen schwindelig. Ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Irgendwie schaffen die anderen das ja auch. Eine Treppe führt in eine geräumige Eingangshalle. Vor dem Eingangsbereich hat sich eine Schlange gebildet. Gedankenleser in Arztkitteln legen jedem Schüler kurz eine Hand auf die Stirn, bevor sie ihn durchlassen. Manchen spritzen sie vorher noch etwas. Schon wieder eine Untersuchung und ich habe keine Ahnung, was sie bewirken soll. Kaum stehe ich in der Reihe, verschwimmt der Raum vor meinen Augen und mir wird so schwindelig, dass ich mich an weniger klammern muss. »Hast wohl Probleme mit dem Abschirm«, sagt ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren. »Versuch dich einfach auf einen Punkt zu konzentrieren, eine Säule oder so, das hilft.« Ich konzentriere mich auf eine Zimmerpflanze und tatsächlich wird das Rauschen leiser, aber mein Kopf schwirrt immer noch. »Oh Mann, diese Leute, bei denen immer noch was durchsickert«, höre ich ein Mädchen sagen. Ich drehe mich um und sehe, dass Sarah gerade mit einem blonden Mädchen im Gespräch ist. Sie zeigen immer wieder auf mich und lachen. »Ja, die lag gestern einfach neben mir. Ja, die lag gestern einfach neben mir. Wie merkwürdig«, sagt die Blonde und beide lachen. »Ach, lass sie, die halten sich für was Besseres. Dabei wurden sie bloß eingekauft und können gar nichts«, sagt Vinia. Ich frage mich, ob es so viel besser ist, durch Zufall hier zu sein. Auf einmal höre ich einen schrillen Schrei. Es ist ein kleines Mädchen mit lockigen blonden Haaren. Sie heult und versucht krampfhaft, ihre Stirn aus der Berührung der Gedankenleserin zu drehen. »Was hat sie?«, frage ich Vinia. »Ach, das ist Rachel. Sie stellt sich an und hat Heimweh. Sie ist ja auch erst 13«, sagt die Blonde. »Ja, voll die Heulsuse«, sagt Sarah. »Ich wette, bei ihrem Eingriff ist was schiefgegangen und jetzt ist sie irre.« »Ja, voll die Heulsuse«, sagt Sarah. »Ich wette, bei ihrem Eingriff ist was schiefgegangen und jetzt ist sie irre.« »Sei bloß still.« »Sei bloß still«, zischt Vinia. Irgendwann kommt Chad zu ihr, nimmt sie in den Arm und legt ihr eine Hand auf die Stirn. »Hey, ist gut, alles gut«, flüstert er. Dann ist er zu allen Mädchen so lieb. Als nächstes ist Vinia an der Reihe. Sie tritt vor und streicht ihre Haare zurück, woraufhin die Gedankenleserin ihre Hand über ihre Stirn schweben lässt. Kurz darauf beginnen Venias Pupillen unkontrolliert in ihren Augäpfeln umherzuwandern. Es sieht unheimlich aus, aber sobald es vorbei ist, ist sie sofort wieder da. Die Gedankenleserin schleust sie durch und winkt mich heran. Ich trete vor. Sie legt mir ihre Hand nur wortlos auf die Stirn. Zuerst passiert gar nichts und ich wundere mich schon, aber dann sehe ich auf einmal schemenhafte Bilder der Betten des Schlafsaals. Ein Habakar schwebt über meinen Kopf hinweg, als wäre der ganze letzte Tag in diesem Raum vereint und alles passiert gleichzeitig. Dann verschwinden die Bilder und ich sehe, wie die Ärztin eine Spritze vorbereitet. »Nimm das Abschirm ab. Gleich musst du dich nicht mehr mit Schwindel rumplagen«, sagt sie entschuldigend. Ich spüre den Stichschmerz der Spritze und fühle mich sofort aufgeputscht. Sie schiebt mich durch die Tür. Draußen hakt sich Venia bei mir ein und bringt mich in die Frühstückshalle, wo ein atemberaubendes Buffet aufgebaut ist. Von gekochten Eiern über Pfannkuchen gibt es alles. sogar Smoothies, frisch gepresster Orangensaft und Müsli zum selber zusammenzustellen und Kaffee mit Milchschaum und Tee in allen erdenklichen Sorten. Ich häufe meinen Tellerrand voll. Nach der langen Zeit im Keller muss ich erstmal zu Kräften kommen. Venia und ich setzen uns an einen leeren Vierertisch und das Mädchen mit den pechschwarzen Haaren und der hellen Haut setzt sich uns gegenüber. Dazu kommen noch ein schlaksiger Junge mit braunen Locken, der Venia auf den Mund küsst. Er stellt sich als Aaron vor, ihr Freund. Krass, dass noch jemand nachkommt, sagt das schwarzhaarige Mädchen zu mir. Ich dachte, es wären längst alle da. Also, bei mir hat sich das irgendwie verzögert, sage ich und versuche nicht zu unsicher zu klingen. Wie auch immer, hattest du eigentlich Schiss vor der Operation, fragt sie mich. Stimmt ja, sie wurden alle operiert und ich darf mir nichts anmerken lassen, dass es bei mir anders war. Ich schüttelte den Kopf. Warum auch, sagt Aaron. Es war für das System. Für das System hat man keine Angst und was wir jetzt alles können, ist doch unfassbar. Genau, sagt Venia. Ich habe ihnen die Atemmaske fast weggenommen, die mich betäuben sollte. Ich habe 16 Jahre darauf gewartet. Was bedeutet, du wusstest davon? Frage ich. Klar, meine Eltern sind Gedankenleser. Die mussten nicht mal mein Tagebuch lesen. Oh, das muss nervig gewesen sein. Ach nein, so schlimm war es gar nicht. Sie haben immer meine Probleme verstanden und konnten dafür sorgen, dass ich mich besser fühle. Wow, sie und ihre Eltern müssen eine viel intimere Beziehung gehabt haben als ich mit meiner Mutter. Sicher wäre es für uns auch einfacher gewesen, wenn sie nachvollzogen hätten, was mit mir passiert ist. Aber ich habe nie mit ihr geredet und jetzt konnte ich mich nicht einmal verabschieden.